Ja, nun haben wir also wieder einen längeren Abschnitt aus dem Johannesevangelium gehört, liebe Gemeinde. Und immer noch geht es darum, wer dieser Jesus ist. Und Johannes will deutlich machen, mehr noch als andere, dass dieser Jesus unbegreiflich ist, weil er beides ist, was in unserem Kopf gar nicht zusammengeht, was aber genau das ist, was wir brauchen, damit es besser wird mit uns, nämlich dieser Jesus, der ist Gott selbst. Und dieser Jesus ist der Mensch schlechthin. Gott und Mensch in eins. Und wieder wird uns das vor Augen geführt in dem, was Jesus hier tut. Jesus ist der, dem der Vater alles in die Hand gegeben hat. Er ist der, an dem sich alles entscheidet. Und dieser Jesus nimmt nun eine Waschschüssel und ein Tuch in die Hand. Und wieder verstehen die Jünger nicht, was da passiert. Verstehen wir es denn? Petrus jedenfalls protestiert heftig. Du, Herr! Und in diesem Herr steckt der Gottesname, muss man immer wieder sagen. Das ist nicht Herr Müller oder so, sondern der Gottesname. Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Das kann ja wohl nicht sein. Das geht doch nicht. Aber man kann es nicht besser sagen, wer Jesus ist, als dass er einerseits sagen kann, ich habe die ganze Welt in meiner Hand. Und dass dann das Erste, was er in die Hand nimmt, eine Waschschüssel ist. Aber Jesus gibt dem Petrus schon auch recht. Der hatte ja auch schon erkannt und das ausgesprochen, hatten wir letzten Sonntag, wer dieser Jesus ist, und das stimmt ja auch. Jesus sagt, ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr habt recht. Das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer. Jesus ist der Meister, der Messias, der Sohn Gottes, ja, Gott selbst. Und so ist es Jesus, der bestimmt, was geschieht. Es ist Jesus, der das will, was er tut, Gott selbst. Wenn wir aus dem Fenster schauen, ist noch alles beim Alten, nehme ich an, in dieser Welt. Wir schauen eher auf einen Monitor, aber es ist immer noch alles beim Alten. Heute schon Nachrichten gehört oder gesehen? Hat sich irgendwas wesentlich verändert? Habe ich was verpasst? Wahrscheinlich nicht, ne? Immer noch das gleiche Elend, immer noch dieselbe Welt, immer noch die alte Welt. Will sagen, die Mächtigen sitzen auf ihren Thronen oben und die Untertanen unten zu ihren Füßen, um nicht zu sagen im Dreck. So ist das. Oft genug auch in der Kirche. Wisst ihr, warum Kathedralen Kathedralen heißen? Daniel, du darfst jetzt nicht antworten, vorausgesetzt, du hast meine Predigt bekommen und übersetzt. Dann wirst du es wissen. Aber euch andere frage ich mal, weiß jemand von euch, warum eine Kathedrale Kathedrale heißt? Ich habe das auch erst gestern gelernt. Keiner meldet sich? Ich verrate es euch. Eine Kathedrale heißt Kathedrale, weil das die Bischofskirche ist und weil an zentraler Stelle in dieser Kirche in der Regel eben die Kathedra steht. Lateinisch. Also der Bischofsstuhl, der Bischofsthron. Der Bischofsthron, der heißt Kathedra und deswegen ist das eine Kathedrale. Daher kommt das. In Aachen ist alles immer ein bisschen anders. Da ist das der Thron von Karl dem Großen. Passt aber auch, ne? So in diese Welt passt das ja auch. Und passt auch zu einer Kirche, die nicht anders ist. Einer sitzt oben auf dem Thron. Ob das nun der Kaiser ist oder der Bischof ist und ist auch der Einzige, der sitzt. Hier ist umgekehrt. Ne? Ich bin der Einzige, der steht. Normalerweise sitze ich und ihr alle steht. So ist das in der Bischofskirche, aber ich bin ja auch kein Bischof. Aber da ist der Einzige, der sitzt, dieser. Und drunter zu seinen Füßen, da stehen die, ich sag mal, die Normalsterblichen, ne? Die Laien, das Volk. Und das ist die Ordnung der Welt. Und mag ja in der Welt auch hinzunehmen sein, sage ich mal vorsichtig. Aber die Ordnung Gottes ist eine andere. Bei Gott in Jesus ist es andersrum. Da sitzt der Meister zu Füßen der Jünger und später wird er, der Lehrer und Herr, am Kreuz hängen, wo doch sonst nur die Verbrecher hängen. Aber in dieser Umkehrung der Weltverhältnisse, da wird Gottes Wahrheit offenbart. Wenn der Herrscher am Kreuz hängt und der Lehrer zu Füßen der Schüler sitzt, dann wird damit alles in Frage gestellt, was in dieser Welt nach etwas aussieht. In Jesus ist jeder in Frage gestellt, der in dieser Welt Macht ausübt. Und jede Belehrung in dieser Welt ist in Frage gestellt. Wenn wir das vergessen, wird alles, was wir lehren, nur selbstklug und ichbezogen, weltlich halt. In Jesus wird die Macht des Kaisers und die Macht des Statthalters und die Macht der Pharisäer und die Macht des hohen Priesters in Frage gestellt. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe, sagt Jesus zu Petrus. Eben weil Jesus ein Diener zu Füßen des Apostels ist und weil seine Erhöhung einen Meter über der Erde ist, nämlich am Kreuz, weil er den geringsten Platz einnimmt, den des Sklaven, und keinen höheren Platz bekommt als den am Kreuz. Eben deshalb hat Petrus an ihm teil. Und deshalb ist niemand von seiner Gemeinschaft ausgeschlossen. In der Welt ist das ja eher anders. Da ist das so, dass je höher man steigt, desto schwerer ist es, Gemeinschaft mit einem Menschen zu haben. Desto feiner es ist, Gemeinschaft mit einem Menschen zu haben, je mehr Menschen von einer Gemeinschaft ausgeschlossen ist, desto feiner ist es, zu dieser Gemeinschaft zu gehören. Aber Gott wurde Mensch, damit niemand von der Gemeinschaft mit ihm ausgeschlossen wäre. Und dann schau dir an, wer in Jesu Gemeinde sitzt. Schau dir an, wer mit dir das Mahl des Herrn feiert. Was Johannes da erzählt, passiert ja beim letzten Mahl Jesu mit seinen Jüngern. Sieh dich um. Von dieser Gemeinschaft ist niemand ausgeschlossen. Da sitzen Studierte und Hauptschüler. Da sitzen Gutverdiener und Bürgergeltler. Da sitzen Bekannte und Unbekannte, Kultivierte und Einfache, Inländer und Ausländer. Und keiner ist von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen. Aber Jesus ist auch Herr. Er bestimmt, wo es lang geht. Petrus versucht ja dauernd, Jesus in die richtige Richtung zu lenken. Also in die seiner Petrus Meinung nach richtige Richtung zu lenken. Erst will er sich nicht die Füße waschen lassen. Dann will er auch Hände und Kopf gewaschen haben. Und nun tut ja normalerweise ein Diener, was man ihm sagt. Müsste da Jesus als Diener nicht tun, was man ihm sagt? Aber da wird es dann wieder anders. Hier lenkt Jesus das Geschehen. Und auch im Verlauf des Abends später gegenüber Judas. Luther, in der Luther-Übersetzung heißt das, tu, was du tun musst und tu es bald. Ist ja fast ein Sprichwort geworden. Ne? Beeil dich und tu, was du tun musst, sagt Jesus. Er bestimmt, wo es lang geht. Sogar dem Judas sagt er, wo es lang geht. Die Gemeinschaft im Mahl des Herrn ist tatsächlich Anteil haben an dem, der wirklich in seiner Hand alles hat. Gemeinschaft mit dem, in dessen Hand der Vater alles gelegt hat. Und wenn wir nachher das Mahl feiern, ich sage es ja immer auf die eine oder andere Weise, dann ist es Jesus selbst, der hier einlädt. Und es ist Jesus selbst, der hier steht mit Brot und Wein in Händen vor uns, für uns. Was dann auch nicht nach mehr aussieht als Handtuch und Waschschüssel. So wenig, so unspektakulär, so einfach. Und doch gibt er darin uns alles, was er hat und gibt Jesus uns alles, was er ist. Gemeinschaft an ihm, in ihm. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wenn ich euch die Füße gewaschen habe, dann seid ihr auch schuldig, einander die Füße zu waschen. Wie hängt das mit dem Schuldigsein und Schulden damit zusammen, dass Jesus derjenige ist, der die Sünden aller Welt wegnimmt? Indem er die Schuld von uns nimmt, die wir nicht tragen können, macht er uns schuldig, einander zu dienen. So wie er uns im Vater unser verpflichtet, einander zu vergeben. Nichts Großes, nichts Weltbewegendes, könnte man denken, und sich Größerem zuwenden. Aber nichts Größeres gibt es, als einander zu dienen. Das wird ja selbst in der Politik deutlich, wenn es einer nach oben geschafft hat, so richtig nach oben geschafft hat, und dann wird er vielleicht Minister. Und dann ist er ja eigentlich wieder ganz unten. Denn Minister ist ja auch nur ein anderes Wort für Diener. Muss man dann manchen dann vielleicht auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Ne? Minister heißt Diener. Aber da wird selbst in der Politik deutlich, wie recht Jesus hat. Nichts Größeres gibt es, als ein Diener zu sein. So gesehen seid ihr auch alle Minister. Minister aneinander und an der Welt. Da schau an. Aber einander zu dienen ist dann doch nichts Großes, sondern eigentlich nur das, was wir zu tun schuldig sind. Es ist unsere Schuldigkeit. Es macht nicht den einen Menschen zu etwas mehr als den anderen. Die große Schuld hat Jesus von uns genommen. Später sagt er, ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Aber weil wir nicht mehr schuldig sind, sind wir es schuldig, einander zu dienen. So hängt das zusammen. Wie zeigt man, dass einem Menschen vergeben ist? Man zeigt es, indem man den Menschen gebraucht, dass man Vertrauen zu ihm hat. Ich traue dir wieder was zu. Es ist wieder gut zwischen uns und deswegen traue ich dir was zu und gebrauche dich. Man kann nicht gleichzeitig sagen, dir ist vergeben, aber wir sind einander nichts mehr schuldig. Es gibt eine gute Schuld, liebe Schwestern und Brüder. Und die gute Schuld ist, dass wir einander mehr und mehr schulden. Ein Ehepaar, das sagt, wir sind uns nichts mehr schuldig, ist schon so gut wie geschieden. Darum will die Liebe gern die gute Schuld sein, bei der wir schuldig sind, einander zu lieben. Wir sind schuldig, einander immer zu lieben, weil Jesus uns immer liebt. So haben wir es am Anfang der Lesung gehört. Er, Jesus, hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehören, immer geliebt. Diese Liebe bleibt für immer. Amen.